ARD. Unter dem Gras darüber. 24.
Es war noch eine Zeit des Wartens, bis ein Transport nach Ravensbrück ging. Die Zeit hat man mich weitgehend in Ruhe gelassen, sicher in der Annahme, dass es wurde mir gestattet, Bücher aus der Leihbücherei zu bekommen. Und ich durfte zweimal am Tag auf den Hof gehen. Ich weiß nicht, warum die plötzlich menschlich wurden. Jedenfalls ist dann Anfang Oktober 1943 bekam ich dann die Nachricht, dass am 26. Oktober, also zwei Tage nach meinem Geburtstag, ein Transport von Stettin nach Ravensbrück abgeht. Dann sind wir zweiten Tag in Güstrow angekommen. In Güstrow haben wir im Gefängnis 4 Tage verbracht. Es war, also mein erstes schlimmes Erlebnis war, vom Bahnhof zu einem Gefängnis zu laufen. Wir mussten vom Bürgersteig runter, wir mussten auf der Fahrbahn laufen. Wir waren ja Verbrecher, Volksverräter. Und die Frauen haben uns angespuckt. Das war ein Erlebnis, das mich sehr traurig gemacht hat. Ja, dann sind wir von Güstrow weitergefahren. Ja, dann sind wir von Güstrow nach Bützow. Bützow waren wir wieder im Gefängnis. Und von Bützow nach Brandenburg. Das muss so am 12. November gewesen sein. 11., 12. November 1943. Und in Brandenburg kamen wir ins Zuchthaus. Und da war es so, dass wir alle in einer Zelle untergebracht wurden, die für die Todeskandidaten waren, für die Häftlinge, die hingerichtet werden sollten. Und wir haben uns dann da eingerichtet und dann kam die Aufseherin, die Nachtdienst hatte und brachte so eine große Emailschüssel mit so kleinen Sardinenfischchen. Aber die waren in Viehsalz eingelegt, in so grobem Salz. Und 2 große Kannen Kräutertee. Und ich habe zu denen gesagt, ich sage, Gottes Willen, esst die Fische nicht. Ihr kommt um nachts vor Durst. Nicht? Na, und um 12 war der Teufel los. Die haben geschrien vor Durst. Nicht? Und ich habe geklopft und geklopft gegen die Tür von unserer Zelle, kam die Aufseherin. Ich sag, Frau Aufseherin, ich hab's nicht verhindern können, dass die waren so hungrig, dass die diese Fische essen. Die kommen um vor Durst, die gehen die Wände hoch. Ja, wir müssen da Abhilfe schaffen, kann ich nicht Wasser holen. Naja, sagt sie, nehmen Sie die beiden Kannen, das waren so Kannen. Nehmen Sie die beiden Kannen und kommen Sie mit. Und dann konnte ich einen Raum neben ihrem Dienstzimmer, da war eine Wasserleitung, die konnte ich voll Wasser füllen und habe die dann in die Zelle gebracht. Und die haben die ausgetrunken, die Aufseherin hat noch nicht mal zugeschlossen. Da kann ich nicht nochmal Wasser holen. Ja, ja, sagt sie, kommen Sie mal. Dann habe ich nochmal Wasser geholt. Und wie ich die Kanne abgestellt hatte, sagt sie, sagen Sie mal, müssen Sie unbedingt schlafen? Ja, nee, warum? Ja, kommen Sie doch mit in meine Zelle, dann bin ich nicht so alleine. Das ist aber seltsam. Nicht? Was will die denn von dir? Und dann gibt sie meinen Korb, sagt sie, können Sie Strümpfe stopfen? Ich sag, ja. Dann stopfen Sie mal Strümpfe. Und ich denke, das Frau Lenude, die stopft nicht selber Strümpfe. Du musst die Strümpfe stopfen, nicht? Aber immerhin besser als in dieser überfüllten Zelle mit diesen Ausdünstungen. Nicht? Es ist allemal. Also, ich habe Strümpfe gestopft. Nächsten Tag, abends, kam sie wieder. Strümpfe stopfen. Den übernächsten Tag, Strümpfe stopfen. Wir haben nicht ein Wort miteinander gesprochen. Sie hatte die Volksempfänger leise an. Nicht ein Wort, kein privates Wort, nichts miteinander gesprochen. Immer nur Strümpfe stopfen. Und den vierten Tag abends, wie sie mich geholt hat, da war sie anders als sonst. Sie war unruhig und sie hat Bohnenkaffee gekocht und hat Stullen gemacht und hat mir Stullen angeboten zu essen und hat gefragt, welche Musik ich hören möchte. Und ich brauchte die Strümpfe stopfen. Sie hat sich mit mir unterhalten und ich habe gedacht, das hat doch was zu bedeuten. Was will die von dir? Da war das so 4 Uhr. Das sagt sie, sagen Sie mal, können Sie mal mitkommen, können mir mal helfen? Ich sage, ja, warum? Was müssen wir machen? Ja, wir müssen aus einer Zelle eine Wiege rausholen. Wiege rausholen. Und das war so, diese Zellen lagen im Souterrain. Und dann hat sie die Tür aufgeschlossen und da saß auf dem Bett eine junge Frau, schwarzhaarig und so mit dem Kopfende zu dem Zellenfenster, mit den Füßen zur Tür, stand eine Wiege im Raum. Da lag ein Säugling drin. Und die junge Frau guckte hoch, sah uns reinkommen und man spürte das Entsetzen und das Wissen. Es ist die letzte Stunde. Und wir haben dann das Kindchen rausgetragen, die Wiege, und wir waren noch nicht an dem Raum von der Aufseherin, als die Tür ging, wo die runden Stufen waren, und da kamen dann die Richter und die Zeugen und haben sie rausgeführt zum Schafott. Und wir haben das Kindchen in das Zimmer von der Aufseherin gebracht. Die war leichenblass. Erzählte mir, dass es eine junge Polin war aus dem polnischen Widerstand, die ihr Kind dann hier bekommen hat. Vierteljahr noch behalten durfte, bis sie hingerichtet wurde. Sie sagt, wissen Sie, Sie werden sich gefragt haben, warum Sie zu mir kommen sollten. Ich konnte nicht allein sein, ich konnte das nicht alleine durchstehen.
Unsere Nachbarn in Gräfelfing waren beide sehr streng katholisch, einen katholisch, der anderen evangelisch. Und die eine Frau war schon älter, die hat immer den Feindsender gehört. Da gab's nämlich Volksempfänger. Der Kleine, den hatten wir, der kostete 40 Mark, der billige. Da konnte man den Engländer nicht herkriegen. Aber sie hatte den Großen um 60 oder 65 Mark und die kriegte den Engländer her. Und die sagte dann immer, das ist wieder passiert und das ist wieder passiert. Und dieser Hitler, dieses Schwein. Und die anderen waren sehr streng und katholisch, die anderen Nachbarn. Und die sagten nicht bloß das Schwein, die sagten der Verbrecher.
Das war mir zu gefährlich, Feindsender zu hören. Da ging die Gestapo ziemlich raffiniert vor. Wenn sie einen Verdacht hatte, dann ging plötzlich das Licht aus. Dann hatten sie unten die Hauptsicher und den Hauptschalter rausgenommen. Dann gingen sie in die einzelnen Wohnungen und unten schaltete einer den Hauptsender wieder ein. Und wenn dann der Strom wieder kam, kam der englische, die typische Gongbezeichnung und dann war es passiert.
Ein Onkel hat mich ja mal die Treppe runtergeschubst, also richtig, weil ich habe England gehört, so unter Decken und dieses Klopfen und dann sagt er, was machst du da? Und da habe ich gesagt, na hoffentlich verliert Deutschland bald den Krieg oder so, da hat er mich wirklich die Treppe runtergeschubst. Und ja, diese Familie war unglücklich, dass so viel, also ja gut, so viel Unglück, mein Vater im Gefängnis, so viel Unglück durch meine Mutter. Das heißt, sie hat ja nichts dafür gekonnt, aber sie wollten diese Ehe ja nicht. Ja, die Familie war auf meinen Vater nicht böse. Sie war auf meine Mutter böse, dass sie Jüdin war Und mein Vater ist sozusagen mir reingefallen auf diese Hürde, nicht so, in seiner Güte und in seiner Unschuld, so auf Frauen reingefallen und auf diese jüdische Frau, die sicher sehr raffiniert war, und um ihn zu kriegen oder und sowas. Also sowas muss es gewesen sein. Und meine Großmutter, ja, die hat das damals nicht gewollt, dass mein Vater, also meine Mutter, heiratete, und nun hat er sie geheiratet und nun hat diese Frau dieses Unglück über die Familie gebracht. Und wir waren nun die Töchter dieser Frau, also ein Unglück. Und damit mussten sie nun so viel Furchtbares mitmachen und erleben und was weiß ich. Also mein Vater im Gefängnis und wir. Ja, und da hat sie sich eigentlich ganz wenig oder überhaupt nicht um meine Schwester und um mich gekümmert. Also weder, ob wir was anzuziehen haben oder irgend sowas, nicht? Dass ich eigentlich alles besorgt habe, anzuziehen, und ob meine Schwester Strümpfe hat oder irgendwas. Und Päckchen hat sie eigentlich überhaupt nicht geschickt, sondern ich habe von meinem, von dem Essen, was ich dort bekommen habe im Haushalt, da habe ich immer dieses Viertel von Butter, das man jede Woche bekam, das habe ich für mich bekommen. Und nur die Margarine und so, das Fett, das kam zum Kochen. Und dieses Viertel von Butter durfte ich also auf die Stulle schmieren oder sonst was damit machen. Und da habe ich dann sehr oft einen Kuchen von gebacken, nicht? Und habe den meiner Schwester, oder Plätzchen gebacken, und habe den meiner Schwester geschickt, die inzwischen also in der Kinderlandverschickung war, nicht? Also sie ist zur Schule gegangen, ist als deutsches Mädchen, nicht, also zur Schule gegangen und ist in der Kinderlandverschickung gewesen, und die auch natürlich immer wieder Angst hatte, dass das aufgedeckt würde, nicht? Ich habe von ihr noch Hefte, wo sie schreibt: Unser Führer ist der wundervollste Mann, also weil das solche Themen waren damals, und das hat sie so verwirrt, und das hat sie eben nach dem Krieg da nicht mehr durchgehalten. Also diese Verwirrung war wirklich furchtbar, ganz furchtbar.
Als sie mit dem Zug, musste ja von Grevelfing mit dem Zug zur Schule fahren, und da waren immer zwei wunderschöne Kinder da, ein Junge und ein Mädchen, und ich habe so sehr dunkle Augen geliebt und dunkle Haare, weil ich die halt selber nicht hatte, und die waren immer so traurig und waren immer nur allein, während wir saßen immer zu viert beisammen und hatten Mordsgaudi, und die waren immer ernst. Ich wusste nicht warum, ich dachte, die haben sehr feine, sensible Gesichter gehabt, und ich war schon immer fixiert auf schöne Kinder und habe die sehr gern gehabt, aber nie mit ihnen gesprochen, und eines Tages waren die nicht mehr da. Und dann habe ich erfahren, dass die ganze Familie, die in Lochern wohnten, haben sie umgebracht gehabt. Und da wurde mir eigentlich dieser Druck, der auf Juden lastete, wurde mir da erst langsam bewusst.
Meine Mutter habe ich noch einmal in Berlin gesehen. Sie ist in Warschau auf der Straße gefangen worden, ist auch als polnische Arbeiterin, da sie ja nicht als Jude gekennzeichnet war in Warschau, da sie nicht dort angemeldet war, ist sie als polnische Arbeiterin nach Ostpreußen gekommen, in eine Landwirtschaft. Und mit einmal haben die Leute eben doch gemerkt, dass sie Jüdin ist. Und da ist sie des Nachts auch von einem Stock runtergesprungen, ist mit Zügen also bis Berlin gekommen. In Berlin hat meine ganze Verwandtschaft, niemand sie genommen und versteckt, niemand. Obwohl es meinem Vater 7 Geschwister hatte und es ungefähr hier 10 arische Familien gab, keiner gewagt, sie zu nehmen. Und ich habe mich von ihr getrennt auf der Straße in Neukölln und habe sie flehentlich gebeten, sich das Leben zu nehmen, flehentlich. Weil ich dachte, das ertrage ich nicht, dass sie umgebracht wird. Aber sie hat zu mir gesagt: Ich habe mir nicht das Leben gegeben und ich werde es mir nicht nehmen. Und dann hat sie versucht, in die Schweiz zu kommen und ist in Konstanz gefangen genommen worden an der Grenze zur Schweiz. Und ich habe jetzt die Papiere gefunden, wo drauf steht, dass meine Mutter aus dem Gefängnis aus Konstanz von der Gestapo nach Auschwitz überstellt wurde. Und dann, ja, im Krieg, mein Vater war auch im Gefängnis, der wurde dann eines Tages gefragt, aber ich habe es dann erst nach dem Krieg erfahren, sie haben es mir nicht gesagt. Meinem Vater wurde ein Bild gezeigt und wurde gesagt: Ist das Ihre Frau? Und da hat er gesagt: Ja, sie ist an Lungenentzündung gestorben, wurde ja dann gesagt.
Ja, bei uns war es so, wie gesagt, September 1942 habe ich geheiratet, Gegen 27. Januar 1943 bekommen wir eine Vorladung, uns mit so und so viel Kilogramm Gepäck im Comenius-Gymnasium in Ungarisch Brot einzufinden. Zwei Tage später wurden uns die ersten Transportnummern mit der Buchstabenkombination CP und die entsprechende Nummer um den Hals gehängt. Wir bestiegen einen Personenzug gegen 16 Uhr, der uns gegen 21 Uhr nach Theresienstadt brachte. Ja, in Theresienstadt angekommen, also kamen wir in die sogenannte Schleuse. Da wurden wir wieder neu registriert, bekamen neue Transportnummern mit der Buchstabenkombination CU. Ja, wir übernachteten auf Stroh in so einem Stall, in so einem ehemaligen Militärstall. Am nächsten Tag haben Häftlinge, also Insassen des Ghettos, unser Gepäck auf so Plateauwagen zu dem 3 Kilometer entfernten Bahnhof nach Bauschowitz gebracht. Dort angekommen waren wir auch überrascht. Wieder ein Personenzug, also man braucht uns zur Arbeit. Das war so unsere Meinung. Unsere Namen wurden verlesen, die Nummern verglichen. Wir bestiegen diesen Zug, 10 Personen in ein Abteil. Es war etwas eng, auch durch dieses Gepäck, das wir damit hatten. Aber wir waren doch froh, bis auf einen Bruder, der bereits 1942 verhaftet wurde, zusammen zu sein. Meine Eltern, meine junge Frau, meine Brüder Ernst, Edgar, Schwester Käthe, noch eine Schwägerin war dabei. Wir fuhren ziemlich lange, als an einer Stelle der Zug ganz langsam wurde. Wir schauten aus dem Fenster und sahen zerlumpte Gestalten in Zivilkleidung mit einem Judenstern am Rücken aufgenäht, unrasiert, abgemagert. Wir warfen ihnen Brot. Die stürzten sich darauf und stießen einander. Und meine Gedanken waren, ist das der Arbeitseinsatz? Werden wir auch so aussehen, so handeln?
Wir sind am 2. Februar 1943 gegen 20 Uhr Abend in Auschwitz angekommen. Wir waren schockiert. Und auf einmal plötzlich ist auf so einer Rampe sehr viel Lichter und wir haben gehört Hunde bellen und jetzt haben wir schon gesehen aus dem Zug raus, es kommen SS-Leute in Uniformen und schreien, alles aus dem Waggon aussteigen, alles raus und so. Und da habe ich also gleich meine Familie verloren, wo mein Vater ausgestiegen ist, schnell, 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 meine Mutter mit meiner Schwester. Und ich bin dann später ausgestiegen, aus einem einzigen Grund. Ich habe noch so einen Rucksack holen wollen, wo meine Eltern die wichtigen Sachen, Dokumente und so mitgenommen haben. Und diesen Rucksack habe ich noch einmal geholt und da habe ich also meine Eltern und meine Schwester nicht mehr gesehen. Bin ausgestiegen und da bin ich ausgestiegen mit ein paar ehemaligen Kollegen, welche von dieser Baustelle, wo wir zusammen gearbeitet haben. Und da haben wir uns so bei den Händen gehalten und so vorgerichtet vor so einen SS-Leute, welche da diese Selektion gemacht haben. Einzige Frage war Beruf. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie mir das eingefallen ist, Dachdecker, weil ich auch in dieser Zeit ein paar Mal so Aushilfe bei einem Dachdecker gemacht habe. Und bin ich gekommen praktisch zu denen, welche die erste Ankunft in Auschwitz überlebt haben.
Als wir ausstiegen, hieß es, Männer auf eine Seite, Frauen auf die andere Seite. Frauen mit Kindern auf die LKWs. Diejenigen Leute, die nicht weit zu Fuß gehen können, können auf die LKWs aufsteigen. Als sich die Situation etwas beruhigt hat und die Gruppen geteilt waren, mussten wir an einem SS-Arzt, das war ein Obersturmführer, mussten vor ihn vortreten. Er fragte nach Alter, Beruf, ob gesund. Und da hörte ich schon, Arbeiter links, Magazinär der Firma Batja rechts, das war ein Bekannter von uns, der also in der Nähe von Ungarisch Brut gewohnt hat. Arzt links. Dann kam ich, Straßenbauarbeiter, 23 Jahre, gesund. Musste die Hände zeigen und die hatte sehr viele Schwielen von den Schaufeln. Und ich glaube, die Schwielen haben ja das bestätigt, dass ich wirklich ein Arbeiter bin. Dann kam mein Bruder Ernst, Installateur, auch auf meine Seite. Edgar, Schuhmacherlehrling, auch auf meine Seite. Dann kam mein Vater, der kam auf die andere Seite, obwohl er Arbeiter gesagt hat, aber war 55 Jahre. Mit 55 Jahren hat man überhaupt keine Chance gehabt, ins Lager zu kommen, es sei denn, man war Chemiker oder irgendein Ingenieur oder so, ein seltener Beruf. Als wir so selektiert waren, dann schaute ich, wo die Mutter ist, wo die Schwester ist, wo meine Frau ist, aber ich konnte nichts sehen, denn viele Autos sind schon abgefahren. Dann kam ein Befehl, in Dreierreihen antreten. Und ich da war da angetreten, neben mir war ein SS-Wachmann, der fragte mich, ob ich tschechische Zigaretten habe. Sage ich, ja. Da habe ich ihm welche gegeben und da dachte ich, ja, ich kann ihn was fragen. Dann frage ich, kann man die Frauen sehen? Sagt er, ja, einmal in der Woche. Und wo sage ich, wo kommen die Kinder hin? Die kommen in den Kindergarten. Nun, wir marschierten ungefähr eine Viertelstunde. Ich war nach 48 Jahren im Jahr 91 das erste Mal in Birkenau und in Auschwitz, sodass ich, da wir in der Nacht ankamen, konnte ich mich ja damals nicht orientieren. Ich habe mir das aber erklären lassen. Wir kamen nicht an dieser Rampe, die sonst bekannt ist aus Filmen oder Fotos, an, so, die war damals noch nicht errichtet, sondern kamen am Güterbahnhof vom Auschwitz. Wir mussten also ungefähr einen guten Kilometer marschieren. Wir sahen aber von Weitem ein hell erleuchtetes Quadrat. Als wir näher kamen, dann sahen wir den Stacheldraht. Ein Tor öffnete sich und wir waren in Birkenau. Die Rampe, an der wir ankamen, war eben die Todesrampe von Auschwitz-Birkenau. Nachher wurde uns befohlen, bis auf die Schuhe und den Gürtel die Kleider auf einen Haufen zu werfen. Obwohl ich hätte schon etwas begreifen müssen, fragte ich ganz naiv den aus Frankreich stammenden Häftling, der uns später registrierte, ob ich meine Kennkarte, so nannte man damals den Personalausweis, behalten solle. Er war sehr freundlich. Er sagte, nein, ich bekäme eine neue. Das ist am nächsten Morgen dann eine tätowierte Nummer am linken Unterarm sein würde, konnte ich natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Wir wurden dann in einen anderen Raum getrieben. Da wurde unser Kopfhaar geschoren, Körperhaar ausrasiert. Wir wurden mit einer Desinfektionsflüssigkeit, die Cuprex hieß, eingepinselt und dann über das freie Gelände, nur die Schuhe an den Füßen und den Gürtel um den Bauch, in dieser Kälte, es war ja die Nacht vom 1. und 2. Februar, in einen saunartigen Raum getrieben. Wir freuten uns über die Wärme, saßen vielleicht 10 Minuten da, als ein alter Häftling hereinkam, aber nicht alt an Jahren. Wir bekamen dann später die Nummer 99.000 und dieser Häftling hatte auch seit der Kleidung die Nummer 29.000 und noch etwas aufgenäht. Er stammte aus der Slowakei. Tschechisch und Slowakisch sind ähnliche Sprachen. Ich fragte ihn auf Tschechisch, was passiert mit den alten Leuten? Was passiert mit den Frauen mit Kindern? Und er sagte, eiskalt, gehen durch den Kamin. Ich dachte, er wäre durch den Aufenthalt im Lager so verroht und er wollte uns quälen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass er die Wahrheit sprach.
Und sie hatte so Haare bis über die Schulterblätter. Und da waren so zwei Frauen. Ich wusste ja nicht, dass das Häftlinge sind, neben den Aufsehern. Ich wusste ja überhaupt nicht, wie ein Häftling aussieht. Und die sagten dann zu mir, naja, die kommen auch ab. Ich so, was kommt ab? Na, du blöde Gans, deine Haare. Da habe ich das erst einmal geschrien. Nicht meine Haare, nicht meine Haare. Das haben die also mit einem wiehernden Gelächter begleitet. Haben reingefasst und haben geschnitten und dann geschoren. Nicht nur die Kopfhaare, auch Achselhaare, Schambehaare. Dieses Lachen, diese Gleichgültigkeit. Ich kam mir vor, als ob man mir auch die Haut abgestreift hat. Als ob all das, was ich einmal war, weg ist.
Unser Transport war ein ganz gemischter. Da waren politische Häftlinge, da waren Kriminelle dabei, da waren sogenannte Asoziale, dann waren Juden dabei, es waren Zigeuner dabei. Ich glaube, alles, was man sich denken kann. 1860 Mann. Ja, da ist ein bisschen brutal zugegangen. Die SS da, die hat mit dem Gewehrkolben reingeschlagen, der ist alles zu langsam gegangen. Und naja, aber wir sind alle ins Lager gekommen. Die Transporte, die nämlich von Gestapo-Leitstellen eingeliefert wurden nach Auschwitz, wurden nicht selektiert. Die Transporte, die vom Reichssicherheitshauptamt kamen, das waren vor allem die Judentransporte, die wurden ja selektiert und da gingen ja die meisten sofort in die Gaskammer. Und darüber gibt es auch keine Unterlagen, also man kennt die Namen nicht derer, die also sofort in die Gaskammer gingen.
Sämtliche Häftlinge waren zusammen. Ob das mit sogenannten roten Winkel war, politisch, ob das mit einem grünen Winkel war. Grüne war ein Berufsverbrecher. Es waren Asoziale, welche nicht arbeiten wollten, mit schwarzen Winkel. Es waren Homosexuelle mit der rosa Winkel. Also die Leute haben zusammengelebt. Nur, dazu muss ich sagen, ein größter Teil von diesen sogenannten Berufsverbrechern waren Blockälteste oder Blockkapos oder Kapos auf den Baustellen, weil sie aggressiv waren, weil sie Mithäftlinge geschlagen haben. Ja? Denen war das alles egal, nur überleben.
Die Begrüßung durch den kriminellen Blockältesten, der ein anderer war als in der Nacht nach unserer Ankunft, gab uns Aufschluss über die Bedeutung der Worte »Geht durch den Kamin, denn...« Er hielt uns eine Rede und sagte, wer nicht spurt, geht durch den Kamin. Schon kurze Zeit danach wurde uns klar, wo wir uns befinden, denn wir waren ungefähr 250 Meter von dem gerade in der Fertigstellung begriffenen 4 neuen Krematorien und Gaskammern 6 Wochen lang untergebracht. Die Quarantäne normalerweise 3 Wochen dauernd, dient dem Zweck, festzustellen, ob infektiöse Krankheiten eingeschleppt worden sind.
Wir haben in der Quarantäne schon gewusst, dass unsere Familie umgekommen ist. Man hat niemanden gesucht, man hat mit niemandem sprechen müssen, weil da waren erfahrene Häftlinge, welche schon gesagt haben, also nur die, welche von der Rampe, welche weggekommen sind, welche gesund waren, die hast du da in diesem Block, findest du deinen Vater oder findest du in einem nächsten anderen Block jemanden von der Familie? Nein. Und das war ganz klar, die alten Leute wurden wirklich sofort ins Krematorium geschickt. Die waren in Vernichtungslager und die wurden auch vernichtet. Also wir haben von Anfang an gewusst, dass unsere Familie umgekommen ist. Ich habe zum Beispiel dann später erfahren, wo ich auf einem Arbeitskommando tätig war. Und wir haben getroffen Frauenhäftlinge. Und ich habe von diesen Frauenhäftlingen eine erkannt. Das kann ich nicht. Die habe ich angesprochen. Hab gefragt,
meiner Familie. Antwort war, deine Schwester hat sie überlebt. Aber circa 3 Wochen, dann ist sie auch abgewehrt worden ins Krematorium. Dann habe ich nicht mehr gefragt, niemanden. Ich habe alles gewusst. Also Familien noch später zu treffen, das war nicht drin. Weil das war wirklich ein Vernichtungslager.